herzlich willkommen zu Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen, große Fragen und echte Geschichten. Stell dir vor, du bekommst endlich eine Diagnose. Vielleicht nach Monaten, vielleicht nach Jahren. Du öffnest den Arztbrief und verstehst kaum ein Wort. Da steht, was du hast, aber nicht, was das für dein Leben bedeutet. Und genau da setzt Was hab ich an? Ein Projekt, das medizinische Fachsprache übersetzt, damit Patientinnen und Patienten wirklich verstehen, was mit ihnen los ist und auch mitreden können, im besten Falle. Ich spreche heute mit Ansgar Junitz, Mitbegründer und Geschäftsführer von Was hab ich? Wir reden über Befundübersetzungen, Patientenbriefe, also darüber, wie aus einem Brief plötzlich vielleicht eine Orientierung und Selbstwirksamkeit werden kann. Gerade für Menschen mit seltenen oder ja dann doch unklaren Diagnosen ist das oft ein Wendepunkt. Ein Moment von, jetzt verstehe ich endlich, was los ist oder kann das besser einordnen und weiß vielleicht, was jetzt zu tun ist im Wirrwarr des Gesundheitssystems. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und schön, dass ihr zuhört und schön, dass du da bist, lieber Ansgar. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ja, Ansgar, ich habe gerade versucht, das zu umranden, worum es heute gehen wird. Es ist super spannend und ich denke, das ist, glaube ich, das Interessante an unserer Geschichte. Unabhängig von einer einzelnen Indikation ist dieses Thema halt wichtig und vielleicht auch unabhängig von seltenen Erkrankungen. Es ist tatsächlich so, ich bin ja Krankenpfleger. Ich habe damals für meine Großeltern die Arztbriefe auch übersetzen müssen. Von daher ist das wirklich ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist, aber glaube ich nirgends so groß stattfindet, diese Unverständlichkeit in der Fachsprache, die ja nicht gewollt ist, aber doch entsteht aus der Perspektive von Betroffenen. Und vielleicht kannst du uns doch mal kurz abholen und einführen, was war denn eigentlich der Auslöser für Was hab ich? Und gab es auch einen Wunsch von Betroffenen, von euch vielleicht, diese medizinische Sprache für PatientInnen verständlicher zu machen?
Ja, du hast es schon alles sehr gut zusammengefasst und eingeführt. Die Idee ist vor 14 Jahren entstanden. Zwei Freunde und ich hatten das Projekt damals ins Leben gerufen. Die beiden Freunde hatten Medizin studiert, also waren damals Medizinstudierende. Ich selbst kam ursprünglich aus der IT, hatte damit im Gesundheitswesen noch kaum etwas zu tun. Und die Idee ist entstanden, weil dann eine der Mitgründerinnen aus dem Freundeskreis gefragt wurde nach der Erläuterung eines Befundes. Also die klassische Situation, die auch viele Medizinstudierende kennen, dass man gefragt wird aus der Familie, aus dem Freundeskreis, hier, du studierst das doch, kannst du mir mal erklären, was da aufgeschrieben steht? Und das konnte sie auch, das können auch Medizinstudierende dann häufig. Und wir haben uns halt gefragt, was machen die vielen Menschen in der Situation, die gerade keinen Mediziner in der Familie oder im Bekanntenkreis haben? Und dachten, wir können die vielleicht auf einer Online-Plattform zusammenbringen. Also die beiden Zielgruppen, einerseits die PatientInnen und Angehörige, die vielleicht gerne verstehen würden, was in einem medizinischen Dokument steht. Und andererseits eben Mediziner, die das erklären können. Und wir wollten das erstmal ausprobieren. Also wir waren da so in der typischen Start-up-Denkweise, dass man erstmal testen muss, wenn man eine Hypothese hat. Wir konnten uns das für uns schon selbst ganz gut erklären, dass es auch diesen Bedarf geben müsste. Aber wir dachten eben, wir testen das mal und ja, haben da auch die volle Anfangsenergie genutzt. 4 Tage nach der Idee sind wir mit der Webseite washabich.de online gegangen und wollten eben mal den Bedarf ermitteln und haben tatsächlich sehr schnell gemerkt, dass es sehr viele Patientinnen gibt, genau mit diesem Bedürfnis, ihren Befund verstehen zu wollen. Das lässt sich immer an einer Zahl ganz gut ableiten, dass in den ersten 4 Wochen schon über 500 Befunde eingereicht wurden und von uns übersetzt wurden. Also als das wirklich noch vollkommen unbekannt war, haben wir aber da so schnell so eine große Aufmerksamkeit für bekommen und haben dadurch eben auch schnell gemerkt, da ist wirklich ein konkreter Bedarf und haben damit vielleicht auch ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt.
Zu Recht und Gott sei Dank, muss man sagen. Und vor allem, dass ihr auch so schnell gestartet seid. Also sieht die Hilfe oder die Unterstützung wirklich so aus? Du hast es gerade gesagt, die Befunde werden eingereicht. Das heißt, sie kommen mit den ominösen Papieren zu euch und dann übersetzt ihr das? Also wie funktioniert dann die Befundübersetzung ganz praktisch, wenn du das mal erklären magst?
Ja, genau. Es geht wirklich um eine Übersetzung. Wir sprechen von der Übersetzung aus der medizinischen Fachsprache in leicht verständliches Deutsch. Tatsächlich ist es meistens auch eine Erläuterung dazu. Also es ist nicht so, dass aus dem einen Fachbegriffen, dem lateinisch-griechischen es ist nicht so, dass aus dem einen lateinkriechischen Fachbegriff dann ein deutsches Wort wird, sondern schon auch die Hintergrunderläuterungen dazu gegeben werden, die man halt als Patient oder als Betroffener braucht, um das auch einordnen zu können. Und vom Ablauf ist es so, dass man eben auf unserer Webseite diesen Befund einreicht. Wir haben vorher eine Warteliste geschaltet, weil wir zeitweise sehr stark nachgefragt sind und damit dann auch gut steuern können, dass die Wartezeiten nicht zu lang sind. Das heißt, in der Regel trägt man sich erstmal mit seiner E-Mail-Adresse auf die Warteliste ein, bekommt dann je nach Auslastung häufig ein paar Tage später eine E-Mail, dass man seinen Befund einsenden kann, kommt dann wieder auf unsere Webseite, kann dort den Befund einsenden. Ja, und dann dauert es wieder ein paar Tage, auch je nach Komplexität des Befundes, bis man dann eine weitere E-Mail bekommt, dass man nun die Befundübersetzung abrufen kann auf unserer Webseite.
Und wer steckt hinter diesen Texten, hinter dieser Befundübersetzung?
Ja, dafür haben wir ein großes Team aus ehrenamtlich tätigen Medizinstudierenden und ÄrztInnen, die diese Befundübersetzungen schreiben und gleichzeitig von uns auch darin trainiert werden, selbst besser patientenorientiert zu kommunizieren. Also die kriegen erstmal ein Training von uns in patientenorientierter, einfacher Sprache und können das dann anwenden, indem sie die Befunde übersetzen. Und da haben wir wirklich eine sehr schöne Win-Win-Situation da geschaffen, dass wir einerseits die Mediziner darin ausbilden, ihr ganzes Berufsleben dann besser zu kommunizieren und andererseits aber auch ganz konkret PatientInnen helfen können.
Und spiegeln die das auch so im Nachgang, dass sie sagen, ich habe da wirklich was mitgenommen, dass es, klar, sie müssen natürlich Arztbriefe auch so schreiben, wie sie sind, aber dass man eventuell im Gespräch oder vielleicht nochmal anders zusätzlich formuliert. Also habt ihr da nochmal so im Nachgang vielleicht so Effekte sehen können, dass es was gebracht hat? Weil Kommunizieren mit Patienten wird bis heute im Medizinstudium nicht wirklich flächendeckend gelehrt, ne? Das muss man ja auch sagen.
Genau, es gibt, ich würde sagen, an allen medizinischen Fakultäten gibt es da Ansätze dafür, dass man irgendwie mal mit einem Schauspielpatienten eine Kommunikationsübung machen kann oder so. Aber das ist doch aus unserer Sicht viel, viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass der Arztberuf ja ein sprechender Beruf ist, also zumindest in den meisten Fachdisziplinen, man ja doch einen Großteil seiner Arbeitszeit damit verbringt, mit Menschen zu kommunizieren. Und dann ist es schon irgendwie auch erstaunlich, dass man das so wenig lernt.
Und das wird ja erst relevant auch nach dem Studium, ne? Also eigentlich dann auch erst, wenn man mit wirklich anfängt, mit Betroffenen, mit PatientInnen zu arbeiten, ne?
Genau, genau. Und tatsächlich, was du erfragt hast, da haben wir auch schöne Feedbacks bekommen, auch von unseren ehrenamtlich tätigen ÜbersetzerInnen. Ich habe da gerade eine in Erinnerung, eine Ärztin, die bei uns auch viele Befunde übersetzt hat, hat uns erzählt, dass sie eigentlich dachte, da früher auch schon ganz gut kommunizieren zu können, dass sie versucht hat, immer viel Zeit zu nehmen für die Patientin, das einfach verständlich zu erklären und so. Mhm. Und seit sie dann bei uns Befunde übersetzt, wurde ihr das aber plötzlich zurückgemeldet von Patienten, dass die ihr gesagt haben, oh, das haben sie uns aber gut verständlich erklärt oder so. Und woraus sie dann abgeleitet hat, okay, da hat wohl doch noch eine Veränderung stattgefunden, obwohl sie dachte, sie kann das auch vorher schon ganz gut.
Das ist ja ein tolles Feedback. Also das ist so eine Art Kommunikationskurs, wie du es gerade schon gesagt hast, für die MedizinerInnen. Und du meintest ja auch, das ist vielleicht auch das Besondere, dass ihr diese Gruppen von Menschen, also Mediziner auf der anderen Seite und die Betroffenen auf der anderen Seite zusammenbringt. Ja? Aber was glaubst du denn, warum ist denn so eine medizinische Sprache oder eine Laiensprache, patientenverständliche Sprache in der Medizin oder in der Versorgung so entscheidend? Und was läuft dann bis heute noch nicht optimal? Weil wenn ich mir was wünschen würde, würde ich sagen, alle müssen ein Pflichtpraktikum bei euch machen und durch die Schule bei euch gehen.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, wären wir in einem Boot. Man muss ja bedenken, das, was wir an schriftlichen Dokumenten im Moment sehen im Gesundheitswesen, also zum Beispiel den Befund, den man bei uns einsenden kann oder einen Entlassbrief aus dem Krankenhaus, der ist ja gar nicht für die Patienten geschrieben. Das ist ein Fachdokument zur Kommunikation zwischen Fachexperten. Und die haben ihre eigene Sprache und das ist auch grundsätzlich nicht zu kritisieren, weil das hat jede Fachdisziplin. Auch in der Autowerkstatt gibt es ein spezielles Vokabular und das ist also normal, das ist eine effiziente, kompakte Art der Kommunikation zwischen Fachexperten. Sie ist nur wiederum überhaupt nicht dazu gedacht und geeignet, um Informationen an PatientInnen zu kommunizieren. Und das findet natürlich dann im Gespräch statt. im Gespräch hoffentlich mit genug Zeit und hoffentlich auch mit guten Kommunikationsskills der Mediziner. Mhm. Aber auch das weiß man dann aus Studien, dass da einfach viele Informationen aus diesem Gespräch verloren gehen, dass man die nicht gut aufnehmen kann. Man ist aufgeregt. Bei der schweren Diagnose ist vielleicht auch die Ärztin oder der Arzt aufgeregt. Und das ist einfach auch kein gutes Setting, um Informationen langfristig zu vermitteln. Und deswegen denke ich schon, dass eben auch die schriftlichen Informationen wichtig sind, aber man dort eben auf eine Patientenorientierung achten müsste.
Das stimmt, weil manchmal wissen ja die Betroffenen gar nicht, worauf sie reagieren müssen, was sie fragen sollen und so. Von daher und eine Menge Zeit. Also es liegt ja nicht immer nur bei den Ärzten, ne? Und wenn sie sich Zeit nehmen, aber der Patient hört nach der Diagnose X wahrscheinlich nur noch das und kann nicht mehr zuhören, ne? Also ist es definitiv auch notwendig. Habt ihr vielleicht auch Feedback von Medizinerinnen oder Medizinern, die nicht in diesem Service sind, die aber sehen, was ihr macht? Also kommt das gut an in den Fachkreisen?
Ja, grundsätzlich schon. Wir sind sehr gut vernetzt im Gesundheitswesen mit vielen Akteuren der Selbstverwaltung bis hin zur Bundesärztekammer. Da gibt es einen einstimmigen Vorstandsbeschluss, dass sie unsere Arbeit ideell unterstützt und gut findet. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Es ist wirklich auch so, dass ich keine Ärztin oder keinen Arzt kenne, der etwas gegen gute Kommunikation mit Patienten hat. Also es gab so die Zeit, als verstärkt Patienten mündiger wurden, angefangen haben, auch Informationen zur Verfügung zu haben und eben mit der Google-Recherche beim Arzt angekommen sind. Inzwischen hat, glaube ich, jeder verstanden, dass er damit umgehen muss, also dass sich das nicht mehr zurückdrehen lässt, sondern dass das einfach auch ein Bedürfnis ist von Patientinnen und Angehörigen, sich die Informationen zu verschaffen, weil es ihnen wichtig ist, weil es ihr Körper ist, weil es ihre Gesundheit ist. Und da sind wir, glaube ich, in allen Lebensbereichen mündiger geworden und das merkt man halt im Gesundheitssystem ganz stark. Und auch nicht erst seit 2-3 Jahren, sondern das ist ja ein Prozess seit Jahrzehnten eigentlich, wie sich da auch die Rolle des Arztes vom Halbgott in Weiß gewandelt hat, genau, zu eben einem Partner, der einem helfen soll, Probleme oder gesundheitliche Herausforderungen zu bewältigen und aber dabei eben auch nur ein Partner ist und eben Experte fürs Fachwissen ist, aber der Patient ist der Experte für seinen eigenen Körper.
Genau, den Experten kann man ja trotzdem wertschätzen, auch wenn man auf Augenhöhe kommuniziert. Und die Informationsquellen haben sich auch in den letzten 15, 20 Jahren noch verändert. Von daher ist ja auch, man ist da selbst vielleicht auch so, ne? Man möchte ja auch es verstehen und vielleicht auch etwas hinterfragen. Und also die Betroffenen haben ja dann eine Diagnose, das heißt, sie müssen ja damit leben. Von daher ist es absolut wichtig, dass sie natürlich mitgenommen werden. Mhm. Absolut, da stimme ich dir zu und das ist super, so super spannend. Und ich habe auch gesehen auf eurer Webseite, übrigens alle Informationen, ne, legen wir natürlich auch in die Shownotes, dann könnt ihr alle nochmal nachschauen. Das heißt, ihr erstellt dann so eine Art Patientenbrief, ne? Also ich habe das so interpretiert, ihr macht dann aus reinen Routinedaten so verständliche Informationen für die Patientinnen und Patienten. Und wo glaubt ihr, also du und euer Team, du sprichst natürlich auch stellvertretend für euer großartiges Team, wo seht ihr denn noch das größte Potenzial? Also seht ihr trotzdem noch offene Felder, wo man merkt, eigentlich müsste man das auch noch anpassen, verändern, vergrößern, wie auch immer?
Ja, also mit diesen Patientenbriefen sprichst du ein weiteres Projekt von uns an, was wir einige Jahre später gegründet haben, nach diesen Befundübersetzungen von individuellen einzelnen Befunden, was eben mit sehr viel Handarbeit quasi verbunden ist, sehr viel, sehr aufwendiger Arbeit, weil wir wirklich jeden Befund einzeln individuell durch einen Ehrenamtlichen übersetzen. Und wir haben uns dann gefragt, wie wir es schaffen, vom System her direkt dem Patienten schon verständliche Informationen zu geben. Also wir haben eben ja über diese schriftlichen Informationen gesprochen, der Arztbrief ist gar nicht für den Patienten gedacht, wie wir es eben schaffen, analog zum Arztbrief eben ein Dokument zu etablieren, was dem Patienten patientenorientiert in verständlicher Sprache zusammenfasst, was eben sonst im Arztbrief stehen würde. Und da haben wir das dann eben Patientenbrief genannt. Und unsere Vision ist, dass man nach jedem Kontakt mit dem Gesundheitswesen einen solchen Patientenbrief bekommt, eben als nachlesbare Dokumentation davon. Und ja, wenn man das weiterdenkt, braucht man irgendwann auch keine individuelle Übersetzung von Arztbriefen mehr, weil man sowieso schon zusätzlich immer seinen Patientenbrief bekommt. Und für den stationären Bereich, also einer Krankenhausentlassung, haben wir das jetzt auch schon quasi durchgespielt, haben da eine fertige Lösung, eine Software für Krankenhäuser, mit dem das Krankenhaus eben nach der Entlassung einen solchen Patientenbrief vollautomatisiert erstellen kann. Und der erklärt eben dem Patienten auf Basis von strukturierten Daten, die es in der Klinik gibt, seine Diagnosen, Operationen und Prozeduren. Also was so passiert ist im Krankenhaus und die Diagnosen, die der Patient hat. Also da kommt unser Firmenname, was habe ich, dann wieder zum Tragen. Mhm. Und das ist also eine Lösung, die wir jetzt entwickelt haben und die auch schon an einzelnen Krankenhäusern im Einsatz ist und die wir natürlich weiter etablieren möchten.
Ich höre so irgendwie daraus, es ist nicht nur für die Betroffenen total super, nicht nur für die Patienten super, sondern auch für alle anderen. Du meintest, es ist eine Software. Macht das auch eine KI für euch oder stecken da auch Menschen dahinter, die diese Briefe manuell erstellen?
Ja, es ist eine Software, es ist vollautomatisiert, es ist aber weder KI noch ist es so, dass jeder Patientenbrief manuell erstellt wird, sondern es ist ein sogenannter regelbasierter Ansatz. Das heißt, wir haben eine ärztliche Redaktion aus 12 Ärzten, die festangestellt bei uns arbeiten, die also nicht mehr zum ehrenamtlichen Team gehören. Und die haben ganz viele Textbausteine und Regeln entwickelt. Und auf dieser Basis setzt unsere Software die Patientenbriefe zusammen. Und damit haben wir einen Weg gefunden, dass das wirklich vollautomatisiert passieren kann, aber auch in einer hohen Qualität. Und da kommen die KI-Lösungen im Moment zumindest ja noch an ihre Grenzen und es gibt gewisse Risiken, dass die KI am Ende doch halluziniert oder sowas. Das will man natürlich nicht bei Gesundheitsinformationen und deswegen haben wir diesen regelbasierten Ansatz, der also die maximale Qualität und messbare Qualität kombiniert damit, dass es vollautomatisiert ablaufen kann.
Ja, gerade wenn es um persönliche Daten geht, ne, ist ja eine KI dann auch immer vielleicht schwierig oder könnte eine Hürde sein. Erst recht, wenn wir an die Großen denken, da möchte man vielleicht die Information nicht so gerne und so einfach teilen. Das hört sich total spannend an. Du meintest, es ist das nachfolgende Projekt gewesen. Wo seht ihr denn, ja, habt ihr noch woanders Potenziale entdeckt, wo ihr meint, eigentlich müsste man das noch verändern, damit das richtig und optimal laufen würde, ohne zu wissen, was wirklich optimal ist im Gesundheitswesen.
Ja, also wir versuchen wirklich an vielen Stellen Ideen zu entwickeln und eigentlich kann man das alles zusammenfassen, dass es darum geht, dass man als Patient, nicht nur als Patient, sondern auch als Bürger, als Angehöriger zu jeder Zeit die Informationen verfügbar hat, die man gerade benötigt, die man sich wünscht oder die man braucht. Und da kann man eben ganz viele Zeitpunkte sich anschauen. Ich habe eben gesprochen über den Fall, ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ja. Das kann man aber eben weiterspielen in den ambulanten Bereich. Ich war ambulant beim Arzt, ich war in der Notaufnahme, ich wurde geimpft. Oder auch, ich sitze zu Hause auf der Couch und google nach irgendwelchen Gesundheitsinformationen und sollte auch dann auf möglichst gute und verständliche Informationen treffen. Und das sind alles Bereiche, mit denen wir uns mehr oder weniger beschäftigen, versuchen zu beschäftigen. Zum Beispiel haben wir solche Patientenbriefe eben jetzt für den stationären Bereich, eine fertige Lösung. Wir entwickeln aber auch schon Lösungen für den ambulanten Bereich, haben da gerade ein Forschungsprojekt in der Schweiz, wo wir so etwas entwickeln und möchten auch das natürlich skalieren und wieder nach Deutschland bringen dann, so dass auch das hoffentlich irgendwann der Standard wird, dass man eben einen solchen Patientenbrief bekommt.
Die Gründe sind, glaube ich, klar, dass eure Arbeit so wichtig ist. Ich darf wirklich zitieren und vorlesen, was auf eurer Webseite auch steht. Nur 41% der Deutschen verfügen über zumindest eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Eine geringe Gesundheitskompetenz geht mit einer geringeren Lebenserwartung einher und verursacht hohe Kosten. 73% der PatientInnen möchten sich an Behandlungsentscheidungen beteiligen und unmittelbar nach Verlassen des Behandlungszimmers, da haben wir es nämlich, sind bis zu 80% der Informationen aus dem Gespräch bereits wieder vergessen. Und das ist das, was auch wirklich so wichtig ist. Gibt es denn etwas, was ihr euch allgemein vom oder für das Gesundheitssystem in Zukunft wünscht? Vielleicht auch in Bezug auf diese wichtigen Sachen, weil Gesundheitskompetenz ist ja ein großes Thema, schwierig da irgendwas zu etablieren, was das natürlich löst, ne? Aber da seid ihr natürlich auch direkt eine wichtige Stellschraube, würde ich sagen.
Ja, also tatsächlich zu unseren Patientenbriefen haben wir eine klinische Studie durchgeführt und konnten darin auch zeigen, dass wir messbar die Gesundheitskompetenz verbessern konnten, nur durch diesen automatisiert erstellten Patientenbrief, also wirklich in einer randomisierten, kontrollierten Studie. Das heißt, wir sind da wirklich mittendrin dabei. Und ja, du hast so nach Wünschen gefragt. Also gerade die Gesundheitskompetenz spielt aktuell zumindest in der Gesundheitspolitik kein großes Thema mehr. Also das ganze Thema Gesundheitskompetenz kam vor ungefähr 10 Jahren auf. Da gab es die ersten Studien dazu. Damals gab es auch einen Gesundheitsminister, Hermann Kröhe war das, der das wirklich auch als Thema erkannt hat. Es gab dann die Allianz für Gesundheitskompetenz. Es gibt einen nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Es gibt das Deutsche Netzwerk Gesundheitskompetenz, da bin ich selbst im Vorstand tätig. In der Gesundheitspolitik spielt es aber ja, seit ein paar Jahren leider keine große Rolle mehr. Und das ist auf jeden Fall schade. Andererseits, das, worum sich gerade die Gesundheitspolitik viel dreht, mit Digitalisierung und der Gematik und der EPA und so, sind natürlich auch wichtige Themen und sind auch Grundlagenthemen, die wir auch brauchen, um darauf aufsetzen, zum Beispiel einen Patientenbrief gut zustellen zu können.
Ja, und gerade für EPA und Co. ist ja auch eine Gesundheitskompetenz sehr wichtig. Also nur, weil es jetzt wahrscheinlich nicht im Koalitionsvertrag so oft steht, wahrscheinlich gar nicht, ist es ja dennoch wichtig, ja, und bleibt dann auch absolut wichtig. Von daher mega, dass sie so eine tolle Arbeit auch macht. Wenn ihr oder du dich jetzt mal vielleicht an eine Rückmeldung erinnern kannst, die euch besonders berührt hat oder motiviert hat, so gibt es da so Geschichten von Patienten, die du mit uns die du mit uns teilen möchtest?
Mein Gott. Tatsächlich sind es weniger die Einzelmeldungen als die große Masse, die wir bekommen. Also wir haben wirklich eine sehr hohe Rücklaufquote. Viele Patienten melden sich zurück und sind quasi auch fast immer sehr begeistert dankbar bis begeistert, so kann man sagen. Und da ist alles dabei. Also was wir auch oft hören, was hatten wir vorhin im Gespräch schon, zum ersten Mal habe ich meine Erkrankung richtig verstanden von irgendeinem Patienten mit einer chronischen Erkrankung. Und wir uns dann natürlich denken, was ist da alles schiefgelaufen im System, dass es so weit kommen konnte. Und natürlich ist es trotzdem schön, dass wir dann helfen konnten. Und woran ich auch gern denke, ist eine kurze Rückmeldung von einem Patienten, der geschrieben hat, ich bin promovierter Physiker und trotzdem habe ich meinen Arztbrief nicht verstanden. Also das zeigt ganz schön, dass das jetzt nicht irgendwie ein Bildungsproblem ist, sondern es ist generell das Problem auch für Menschen mit einem hohen Bildungsstand und einer hohen Lesekompetenz, die er sicherlich hatte, dass wir ihnen keine passenden Informationen vom System her bereitstellen. Und auch was du gerade angesprochen hast, wiederum mit der EPA, auch da ist es so, da passiert gerade total viel an Infrastruktur, die geschaffen wird. Und es wird wenig darüber gesprochen oder nachgedacht, was davon der Patient hat oder wie man zum Beispiel Informationen in der EPA dann wirklich auch verständlich aufbereitet für ihn.
Absolut. Und ich habe gerade noch mal geschaut, ich habe seit dem Start mehr als 68.000 Befundsübersetzungen getätigt, ja, erstellt, genau. So wollte ich sagen, genau. Und das ist natürlich auch schon eine Hausnummer, womit ihr auch rausgehen könnt. Wunderbar. Ja,
gibt's was, was so, du... Dass, zu der Zahl wollte ich gerade noch sagen, ist also so, jede dieser Befundübersetzungen wurde ja durch einen Menschen erstellt. Wir tracken das nicht genau, aber wir rechnen mit so einem Mittelwert von 3 bis 5 Stunden Zeitaufwand pro Befundübersetzung, weil das wirklich individuell passiert. Mhm. Das kann man jetzt multiplizieren und da stecken wirklich viele Personenjahre ehrenamtlicher Zeit dahinter, die in diese Befundübersetzung gesteckt wurden.
Ja, nun hast du eingangs gesagt, dass du ursprünglich ja kein Mitglied des Gesundheitssystems warst. Gibt es etwas, was du neu gelernt hast oder was dich überrascht hat? Also was hast du dazu gelernt und Neues erfahren über Patienten, Kommunikation, Ärzte?
Also geprägt hat mich auf jeden Fall die Erkenntnis, wie komplex unser Gesundheitssystem ist. Also wie viele unterschiedliche Akteure wir haben und uns halt leider manchmal damit auch selbst ein bisschen im Weg stehen. Oder auch manches, was wir sehen, wo Innovationen lange brauchen im Gesundheitswesen, dass das sicherlich auch damit zu tun hat, dass es so viele Akteure gibt, die auch alle ihre Eigeninteressen logischerweise mitbringen. Das liegt auch in der Natur der Sache. Und dass es dadurch aber auch schwerfällt, Dinge offen weiterzuentwickeln. Also ich komme ja so ein bisschen aus der Startup-Denkweise und da kann man immer ganz pragmatisch an Sachen rangehen und man merkt aber, im Gesundheitswesen braucht man wirklich einen langen Atem und ein dickes Fell, um dort Veränderungen herbeizuführen. Und Das ist schon besser geworden, glaube ich. Also auch gerade was Innovation und digitale Innovationen angeht, sind wir da jetzt auf einem ganz anderen Level als vor 14 Jahren, als wir damit begonnen haben. Aber es ist wirklich auch noch viel zu tun.
Ja, super spannend. Der Bedarf ist da und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der gute Mix, der das ausmacht. Also diese neue Innovation und diese Schnelligkeit so aus dem Startup-Leben trifft natürlich dann auf das Gesundheitssystem. Und ich denke, auch hier kann es vielleicht Win-Win sein. Und ich streiche das vielleicht, weil das sieht man ja an eurer Arbeit. Lieber Ansgar, hast du denn noch eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Betroffene, an alle, die uns gerade, zuhören, habe ich ja gerade schon gesagt, an alle, die interessiert sind und eventuell noch mehr Informationen erfahren möchten. Kannst du da noch was teilen?
Ja, wovon ich noch berichten kann, für die Menschen, die selbst irgendwie im weiteren Sinne in der Patientenkommunikation tätig sind, haben wir unseren Online-Kurs zur patientenorientierten Kommunikation inzwischen auch geöffnet. Den ersten Teil kann jeder als E-Learning-Kurs auf unserer Webseite washabich.de belegen. Ja, und lernt dort Verschiedenes rund um die patientenorientierte Kommunikation. Wenn man selbst irgendwie mit Patienten zu tun hat, egal ob als Mediziner oder in der Pflege oder als Interessierter einfach, dann kann man gerne diesen Online-Kurs absolvieren.
Das ist ja super spannend. Okay. Und wie wird das aufgenommen? Weil das finde ich ja mega spannend, wenn es da jetzt keine Zugangsbeschränkungen mehr gibt.
Ja, tatsächlich ist das noch für uns eine Herausforderung, da auch an die anderen Berufsgruppen noch dran zu kommen, weil wir eben so lange speziell für Medizinstudierende und Ärztinnen kommuniziert haben, müssten wir uns da auch ein bisschen anpassen und unsere Zielgruppe da erweitern. Da arbeiten wir also noch dran und deswegen sehr gerne weitererzählen, wenn jemanden kennt, für den das interessant sein könnte.
Ja, wunderbar, dass wir genau darüber auch im Podcast gesprochen haben, wo natürlich jeder auch reinhören könnt. Ihr hört nämlich selbst, ihr dürft diesen Podcast auch natürlich weiterempfehlen, wenn es darum geht, auch etwas Neues zu lernen. Und ich glaube, der Kurs, du hast es gerade schon gesagt, ist verständlich kommunizieren, patientenorientierte Sprache. Auch da können wir doch den direkten Link in die Shownotes legen. Das ist natürlich sehr interessant. Und wie du gesagt hast, für alle Interessierten, die mit Patienten zu tun haben. Also schön, dass ihr das öffnet. Das ist natürlich auch ein ganz starkes Signal. Lieber Ansgar, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und eingeführt hast in die Arbeit von Was hab ich? Also sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, dass du darüber berichtet hast heute.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Sehr, sehr gerne. Und ihr dürft auch natürlich in weitere Folgen von Rare Stories reinhören. Es gibt ja auch schon eine ganze Menge, denn diesen Podcast gibt es schon seit Ende 2022 und ihr dürft das nächste Mal gerne wieder mit dabei sein. Bis dahin, alles Gute, bis bald und tschüss.